Trauer ist der Preis für Liebe. Aber manchmal ist es halt auch einfach nur Scheiße auf gut Deutsch.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Empathieschenker. Mein Name ist Sebastian Kremser und heute höre ich Janina zu. Es geht um Trauer und warum sie der Preis für Liebe ist. Es geht um Menschlichkeit und Verletzlichkeit, über die Schattenseiten des Lebens und welches Gold darin für uns selbst und für uns als Ganzes in der Gesellschaft liegt. Heute begrüße ich Janina.
Vielen Dank, Sebastian. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein und mit dir sprechen und ein bisschen vielleicht auch von meiner Geschichte teilen darf.
Ja, danke für deine Bereitschaft. Und was ist denn deine Geschichte? Was ist denn dein Thema, mit dem du heute hier bist?
Genau, das Thema, mit dem ich heute hier bin, ist der Suizid meines Vaters. Vor 12,5 Jahren. Und ich habe jetzt im September im Rahmen der Suicide Prevention Week habe ich dazu auf LinkedIn einen Post verfasst. Einfach weil mir ein echtes Anliegen ist, so Tabus im gesellschaftlichen Kontext zu brechen, wenn so Themen betroffen sind, die eigentlich eine tiefe Menschlichkeit betreffen. Und ich habe das ja quasi bei anderen gesehen, die da ein bisschen als Vorbild vorangegangen sind und auch ihre Geschichte öffentlich kommuniziert haben. Und ich habe das bisher in meinem Leben, bin ich da auch sehr offen mit umgegangen, auch ganz vielen Menschen so im Live-Kontext, sage ich mal, davon erzählt, weil ich einfach wichtig finde, sowas nicht zu verschweigen, weil es dann so genau diesen Touch bekommt, als müsste man sich dafür schämen. Und das finde ich, das ist überhaupt nicht so.
Ja.
Sondern das ist irgendwie einfach ein Teil, der zum Leben dazugehört. Schicksalsschläge, psychische Krankheiten. Und das macht was mit einem und es verändert einen für immer. Und es wäre irgendwie sehr traurig, wenn man die Teile immer verstecken müsste.
Ja, was ich verstanden habe, ist, also, dass vor 12 Jahren dein Vater sich das Leben genommen hat. Und dass das ein krasser Schicksalsschlag war. Und dir es wichtig ist, dass diese solche Themen auch besprochen werden oder Raum bekommen können, dass man darüber reden kann und dass sie nicht in eine Tabu-Ecke landen.
Ja, ich habe das damals auch irgendwie so, also mir war das damals schon relativ bewusst. Meine Mutter ist da auch immer sehr offen mit umgegangen. Wir haben auch, also das von Anfang an so kommuniziert, auch bei der Beerdigung wurde drüber gesprochen. Wir hatten auch einen wirklich tollen Pastor, der das wirklich auch sehr gut in Kontext gesetzt hat. Und gleichzeitig habe ich aber auch bei Freunden oder anderen, ne, mir nahen Menschen erlebt, wie es auch anders sein kann, wenn gewisse Probleme verschwiegen werden. Ja? Sei es psychische Krankheiten, Abhängigkeiten, Sucht, einfach generelle Schwierigkeiten in der Familie. Und mir war immer bewusst, wie frei ich mich gefühlt habe, nicht danach agieren zu müssen, was andere vielleicht von mir denken.
Könnten, wenn die das wissen.
Ja. Also. und sondern was ich brauche. Und auch zum Beispiel bei der Beerdigung, und ich konnte auch einladen, wen ich wollte. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, was ich, ne, ich soll so trauern, wie ich trauern möchte. Und da gibt's kein richtig und falsch, und ich muss auch kein schlechtes Gewissen haben, ja, wenn ich dann irgendwie vielleicht ein paar Wochen später dann gut gelaunt bin. Ja, ja? Und insofern, das hat mir damals schon viel Freiheit gegeben und hat sich sehr erleichternd angefühlt, nicht zu dieser Tragik noch zusätzlich irgendwie sich schämen zu müssen und zu filtern zu müssen. Und ich glaube, ein Aspekt, der mir auch wichtig ist, ich meine, es ist jetzt 12,5 Jahre her, das ist eine lange Zeit. Und wenn ich jetzt so zurückschaue und sehe, wie sich sozusagen meine eigenen Gefühle in Bezug auf den Suizid meines Vaters und das Verlustgefühl und die Trauer und so über die Jahre verändert haben. Und wie unglaublich lang dieser Prozess war. Und im Verhältnis zu jetzt, wenn ich dann schaue vor 9 Jahren, ja, also das heißt mit 3 Jahren Zeitunterschied, also trotzdem, wie wenig da eigentlich noch verheilt war im Vergleich zu jetzt. Und mir ging es aber eigentlich ganz gut. Also das, man kann das gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Aber so ein bisschen ist, glaube ich, die Erwartungshaltung von jemandem, der nichts dergleichen erlebt hat, so nach dem Motto, ja, es war tragisch und schlimm, aber irgendwann ist doch dann mal wieder gut.
Also deine Erkenntnis ist, das braucht seine Zeit, damit dieser Schmerz, diese Trauer heilen kann und sich in irgendwas wandelt oder geht, und gleichzeitig dieses von außen, jetzt 3 Jahre vorbei, jetzt muss ja wieder funktionieren. Meinst du dieses?
Funktionieren, also ich habe super schnell wieder funktioniert, ne? Das hat eigentlich, das war gar nicht so das Thema, aber fast manchmal irgendwie so ein bisschen so eine Überraschung, dass man Jahre danach noch in Tränen ausbricht oder so. Ne? Und für mich ist eher die Erkenntnis, dieses, es gibt nie wieder ein Wiedergut oder wieder wie vorher, sondern es gibt nur quasi dann einen neuen Zustand, der zwar auch gut sein kann,
ja,
aber sozusagen dieses, man kommt drüber weg, wie man jetzt über vielleicht Liebeskummer oder eine Trennung wegkommt, für mich zumindest, und ich kann mir vorstellen, dass ich da nicht die Einzige bin, gibt es da einfach nicht. Sondern das ist sozusagen ja immer ein Verlust, der immer da ist. Und auch das, was das mit einem gemacht hat, ist dann trotzdem immer Teil von einem.
Ah, okay. Also es ist etwas Endgültiges, was nicht mehr veränderbar ist.
Ja. Das war.
Und das verändert das ganze Leben.
Das ist ein richtiges Wort. Das ist auch was, was ich danach, aber allerdings schon Sekunden danach so festgestellt habe. Endgültigkeit ist was, was man nicht durchdenken und sich vorstellen kann, aber dann in der Sekunde begreift.
Ah, okay.
Und das ist was, was einem auch sehr viel Angst macht. Weil sozusagen, weil einem auch plötzlich bewusst wird, dass man Dinge, gewisse Dinge ausblendet, ja, so diese Endlichkeit des Lebens, das schwingt zwar immer ein bisschen mit, aber wenn das jetzt nicht vielleicht die Oma ist, die mit 85 stirbt, dann ist das irgendwie nicht so präsent. Und dann kann man sich das nicht so vorstellen. Und dann ist auf einmal, wird dann so einem so klar, was so ein Tod und so ein plötzlicher Tod für die noch Lebenden bedeutet.
Ja, und für einen selber dann, ne, in dem Moment.
Mhm. Ja. Und mir ist dann auch aufgefallen, auch die Jahre danach, wie sehr Tod, Alter, Krankheit, wie sehr das ausgeblendet wird aus unserer Gesellschaft und wie wenig das präsent ist und wie schwer es auch mir selbst fällt, über so Dinge zu sprechen. Und dass wir gar keine oder nur eine ganz geringe Kultur haben, uns diesen Dingen auszusetzen und dann vielleicht auch, ne, positiv über die Menschen zu sprechen und das sozusagen zuzulassen, dass so eine Trauer dann immer mitschwingt. Und ich finde da was, ein extrem schöner Satz, den ich erst Jahre danach kennengelernt habe und an den ich jetzt aber oft denken muss und der zu vielen Dingen passt, ist so: Trauer ist der Preis für Liebe.
Ah, verstehe, ja. Und ja, wenn ich etwas liebe und es verliere, dann trauere ich darum.
Ja. Und diese so eine intensive Trauer und wenn was wirklich schlimm ist, ist halt auch einfach ein Messgrad dafür, wie intensiv vorher vielleicht auch die Gefühle waren. Ja, und dass es was bedeutet hatte.
Ja.
Und wenn nichts unschön ist oder traurig oder schrecklich, dann hat auch nichts Bedeutung. Ja. Und das wäre so schade.
Ja.
Dadurch wird das Leben so flach. Ja.
Ja.
Und ich glaube, wir sind eigentlich zu viel mehr Tiefe fähig. Und das Leben bietet eigentlich viel mehr Tiefe. Und das wird dann aber aus Angst, glaube ich, oft so ein bisschen ausgeblendet.
Also die Angst vor unangenehmen Gefühlen oder diesen Schmerz, der da mitschwingt?
Ja. Einfach die, irgendwie so die Angst vor allem, was nicht so auf der Sonnenseite ist. Ne? Und teilweise sogar die Angst vor der Angst, ja. Also,
ja.
Und das fängt, glaube ich, im Kleinen an. Und da Social Media ist da ja oft ein gutes Beispiel für, ne, wo immer sozusagen die Erfolge gefeiert werden und alles immer schön und cool und jegliches, in Anführungsstrichen, Scheitern wird immer sofort umgedeutet als der eigentliche Erfolg und war da nur ein Schritt. Aber manchmal ist es halt auch einfach nur Scheiße auf gut Deutsch. So.
Ich höre, wenn ich dir zuhöre, höre ich da so raus, dass, korrigiere mich, dass die Schattenseiten definitiv auch zum Leben dazugehören und dass darin auch ein Gold drin steckt, nämlich, dass man dadurch lernt, was wertvoll ist und was einem etwas bedeutet.
Auf jeden Fall.
Und dass, wenn wir uns das anschauen, dass wir dann auch eine andere Tiefe im Leben entdecken können, erfahren können.
Auf jeden Fall bin ich ganz fest davon überzeugt. Und auch jetzt, also jetzt, wenn manchmal, und ich habe dann auch Phasen, wo mich das dann wieder einholt wenn ich halt einfach dran denke, dass genau mein Vater halt einfach nicht mehr da ist, ja, und dass er aber noch in meinem Leben sein könnte, und das macht mich traurig, ja, ist nicht immer so, auch jetzt, ja, ist nicht immer so, wenn ich drüber spreche, ja, manchmal ist es dann auch ein Stück einfach weiter weg, weil man kann auch nicht jedes Mal traurig werden, wenn man drüber nachdenkt, weil sonst kommt man mit seinem Alltag nicht klar. Aber wenn ich dann irgendwie so die Trauer merke, dann bin ich auch immer dankbar dafür. Und bin sozusagen auch froh, dass ich traurig bin, Weil mir das irgendwie auch zeigt, einerseits, dass ich am Leben bin und dass ich Gefühle habe und nicht kalt bin und dass ich auch was Gutes hatte, was ich verloren habe und dass das nicht sozusagen das Traurigsein abgegolten ist nach x Jahren.
Ja. Dass du auch jetzt gerade traurig sein kannst, immer noch.
Ja. Und ich meine, stell dir mal vor, wäre doch schade, stell dir doch mal vor, wenn man über sich selbst auch denken würde, die einem nahestehendsten Personen wären nach 10 Jahren nicht mehr traurig, weil man nicht mehr lebt. Wäre doch schade. Also man will natürlich, dass denen gut geht, aber sozusagen ist ja auch eine Verbindung, die da irgendwie dann lebt und am Leben bleibt.
Wenn ich dir zuhöre, kommt bei mir an, wenn du, also ich sehe ja gerade, dass die Traurigkeit auch gerade wieder da ist und gleichzeitig spüre ich auch eine Freude darüber, dass du die Trauer gerade spüren kannst, weil es ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, ausdrückt, dass dir dein Vater etwas bedeutet hat und du ihn geliebt hast.
Ja. Ja, und dass es halt auch immer noch traurig ist, dass er nicht mehr da ist. Ja. Und ich glaube, wenn man jetzt, es muss ja nicht immer nur der Verlust eines geliebten Menschen sein. Es können ja auch andere Dinge sein, die man verliert. Verpasste Chancen, was nicht geklappt hat. Vielleicht eine Beziehung, die auseinandergegangen ist. Und wenn man sozusagen dann diese Verluste, glaube ich, so wegwischt, dann wischt man immer ein Stück auch die Bedeutung mit weg, die das eigentlich hatte, und wird dem nicht gerecht. Und es sind halt mehrere Dinge auf einmal möglich. Ne? Sozusagen, es kann sein, dass irgendwas zu dem Zeitpunkt vielleicht auch nicht mehr richtig ist, aber das trotzdem ganz lange Zeit richtig war und auch schön und gut war und es sich halt verändert hat und durch dieses Zulassen und nicht wegwischen, glaube ich, bekommen die Dinge ein Stück weit mehr, die Dinge und Menschen ein Stück weit mehr den Platz im Leben, den sie vielleicht auch verdient haben und der ihnen gerecht wird. Und man selbst hat eben auch irgendwie so viel mehr im Leben, viel, ja, vielfältiger und reicher.
Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Also ich habe von dir gehört, dass dir wichtig ist, dass wenn man so einen Verlust hat oder Trauer hat, dass deine Erfahrung, dein Erleben ist, dass man das ausdrückt und dass man das annimmt und fühlt, durchfühlt, anstatt weg, tabu, unangenehm, tut weh, weil ich dadurch erfahren darf oder erfühlen kann, was ich da Tolles hatte, wie wichtig das war. Und dass durch das Durchfühlen auch so ein bisschen der Raum aufgeht, dass ich dann irgendwann Stück für Stück sagen kann, und jetzt kann ich das auch gehen lassen, so dass etwas Neues kommen kann. Und gleichzeitig ist es trotzdem Teil meines Lebens und ist und war wertvoll für mich. Es ist so das.
Ja, das passt ganz gut. Ich habe gerade gedacht, es ist so ein bisschen, man muss es ein Stück verarbeiten und integrieren, damit man nicht selbst festhängt und selbst so runtergezogen wird quasi.
Ja.
Aber es ist dann fast eher ein bisschen so, als würde sich der Platz erweitern, den man hat.
Mhm.
Na, also man muss es nicht sozusagen gehen lassen und dann ist es weg, sondern eher dadurch, dass man es integriert, wird einfach zusätzlicher Raum geschaffen
Ah, ja.
für etwas. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und es ist schon, ne, es gibt andere Dinge, glaube ich, über die kann man, also da kann man mehr von gehen lassen und Teile sind dann auch wirklich einfach weg und das ist in Ordnung. Andere Dinge sind so substanziell, die sind immer Teil von einem. Und ich glaube auch die Zeit danach, wenn ich so dran denke, ne, wie ging es mir dann danach? Ich meine, ich war froh, ich habe nie irgendwie wirklich gehadert mit dem Suizid, sondern habe es eher so, ich hatte immer das Gefühl, dass ich es auf einem gewissen tiefen Level irgendwie verstanden habe, auch wenn das komisch klingt, aber ich war eigentlich sehr froh, weil ich mir da nie irgendwie groß Fragen zugestellt habe, sondern immer das Präsenteste eigentlich die Trauer war, dass er nicht mehr da ist. Und ich habe eben auch sehr schnell wieder funktioniert, aber das hat mich schon auch ein Stück weit in eine eigene Depression geworfen. Und ich war dann zwar auch irgendwann, ne, in psychologischer Betreuung quasi, aber auch ein ganzes Stück zu spät. Also ich glaube, das habe ich erst nach einem Jahr oder so angefangen. Das hätte ich eigentlich schon viel früher jetzt nachträglich, ne, machen sollen. Und es war jetzt gar nicht, dass ich gedacht hätte, nee, dass ich war auch vorher schon mal bei einer Psychologin und ich habe da jetzt gar keine negative Verbindung mit gehabt. Aber irgendwie denkt man so, naja, es geht dann so weiter und man ist dann auch so in seinem Alltag gefangen. Aber das war schon, und da gab es auch noch mehr Todesfälle in meinem näheren Kreis und so. Also es waren sehr schwere Jahre wirklich. Und ich kann mich noch so erinnern, dass es irgendwie so einen Moment gab, da wollten wir Sushi bestellen. Und ich habe dann gesagt, ne, brauchen wir gar nicht. Das ist rausgeschmissenes Geld, ich schmeck's sowieso nicht.
Oh, wow.
Und das war irgendwie so der Moment, und da habe ich mir irgendwie fast selbst zugehört, quasi, als ich das gesagt habe. Und dann bin ich so selbst irgendwie auch ein bisschen erschrocken, ja. Oder war mir auch so bewusst und ab, dass da wurde es dann irgendwie auch ein bisschen besser. Ich kann es jetzt zeitlich gar nicht mehr so genau zusammenkriegen, wann ich dann auch quasi mit der Therapie angefangen habe und wie das alles war. Aber ich weiß noch, dass das sozusagen so ein Moment war, wo ich auch so das Gefühl hatte, es wird nie wieder gut werden. Und weder auf ein Zurückgut noch auf ein neues Gut, sondern dass es nie wieder möglich sein wird, 100% Freude zu spüren, ohne gleichzeitig einen Messerstich zu spüren. Ja.
Also die Zeit danach war ziemlich dunkel, hört sich es für mich an. Und so weit, bis du irgendwann gemerkt hast, wow, ich spüre mich ja selber gar nicht mehr, weil ich schmecke ja auch nichts mehr. Also meine Sinne sind vernebelt, ich fühle nichts mehr.
Ja, nur noch, also nur noch so Trostlosigkeit eigentlich. Also war auch viel im Kontext. Ich war, ne, in eine neue Stadt gezogen, kannte dort kaum jemanden und so. Und es war so gefühlt, dass alles weg war. Ja. Und das ist aber dann was, also, und das habe ich noch sozusagen in Erinnerung. Aber das ist was, wo ich sozusagen dann auch wirklich irgendwann loslassen konnte und was dann sozusagen jetzt auch weg ist. Also diese Depressivität, sag ich mal, ne? Die ist weggegangen. Mit der Zeit gab es dann auch immer mal wieder Phasen, wo das sozusagen ein bisschen wieder kam, aber da bin ich dann auch ein Stück achtsamer geworden. Aber die ist quasi wirklich weg. Und deswegen ist trotzdem manchmal die Trauer noch da. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, da zu unterscheiden, wo befinde ich mich gerade? Habe ich sozusagen eine temporär schlechte Phase? bin ich gerade irgendwie traurig, sind es negative Gefühle, die einfach ihre Existenz- und Daseinsberechtigung haben? Oder geht es mir wirklich schlecht und habe ich sozusagen, ist so dieses Basislevel so niedrig, dass es gar kein Ausgeglichenes mehr ist, sondern dass eigentlich nur die Schatten mich so festhalten.
Ja.
Unabhängig davon, was, ne, was das jetzt vielleicht für eine Diagnose ist, ob das jetzt wirklich eine Depression ist oder, aber sozusagen dieses Gespür dafür zu haben, für sich selbst, habe ich quasi einen Kern, der in Ordnung ist, dem es gut geht, der auch noch angeschubst werden kann und trotzdem nicht umfällt. Und kann deswegen auch gut diese negativen Dinge halten oder bröckelt es wirklich im Kern?
Ja. Also wenn ich dir zuhöre, dann höre ich, also 12 Jahre ist eine lange Reise.
Ja.
Und wenn du jetzt heute darüber redest, dass das auch ein Lernen war. Also das, also was ich gehört habe, ist, nach einem Jahr hast du dir Hilfe geholt und eine Erfahrung ist, umso früher, umso leichter und so besser für den Prozess. Und dadurch hast du dann gelernt zu merken, was ist jetzt eigentlich Trauer, was ist eine Krise, was ist depressiv, also so ein Gefühl dafür zu kriegen, für deinen eigenen emotionalen Zustand. Und dass, wenn man die Erfahrung noch nicht hat und da drin steckt, dass das quasi ein Überfordern ist, alles dunkel ist und überwältigend und man quasi, wow, was mache ich denn damit? Und dass man es noch gar nicht mitbekommt, was eigentlich läuft.
Ja. Das ist so, aber das ist, glaube ich, auch nicht nur in so einer Krise so, sondern das ist, glaube ich, ein genereller Prozess und ein Lernen und sich selbst kennenlernen und so einordnen können und differenzieren können, was ist denn alles so in mir los?
Ah, ja.
Ne? Dass man nicht nur sozusagen so ein Konglomerat an Dingen hat und das, was gerade am präsentesten ist, ist sozusagen das Einzige, was da ist, sondern dass man differenzieren kann, was ist denn in Summe da und was ist vielleicht auch noch stabil, was nicht mehr, wie fühlt sich das an im Vergleich zu anderen Zeiten? Und vielleicht noch ein Satz zum Thema, weil du meintest, je früher, desto besser man sich Hilfe holt, ne, desto besser kann einem auch geholfen werden. Das weiß ich gar nicht, ob das so ist. Ne?
Mhm, ja.
Ich habe mir das nur gedacht und habe jetzt, auch wenn ich andere Fälle mitbekommen habe, wie unterschiedlich sozusagen damit umgegangen wird, wie schnell, wie viel Hilfe und so in Anspruch genommen wird. Und ich habe zum Beispiel, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe auch damals, habe ich auch kein Buch zu Trauerbewältigung oder sowas gelesen. Ja, und da habe ich irgendwann mit meiner Mutter drüber gesprochen und sie so, doch, ich habe das gemacht. Und dann haben wir uns gefragt, warum haben wir da nicht drüber gesprochen? Wir wussten es dann beide nicht. So, und wo ich das jetzt aber anderen auch schon empfohlen habe. Ja? Weil das, was schon auch sehr präsent für mich war und was mit ein Grund auch war, warum ich auf LinkedIn das gepostet habe, ich habe mich so unendlich allein gefühlt. Ich habe mich so gefühlt, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt oder den ich kenne, der eine annähernde Vorstellung davon hat, wie sich das anfühlt. Und dieses dann noch zusätzlich zu alles ist schlimm, sich auch so unglaublich allein zu fühlen, macht es halt auch noch viel schrecklicher. Und allein dieses Wissen, da gibt es auch andere Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, macht schon ganz viel mit einem. Und hätte ich mir gewünscht, dass ich das mehr gehabt hätte. Und es gab tolle Menschen, die auch an meiner Seite waren und so, aber das in Teilen war das dann manchmal nichts wert, weil so dieses innerlich so, du weißt sowieso nicht, was los ist. Ja. Und das ist auch so. Das kann man auch niemandem vorwerfen. Ja.
Ja.
Aber das ist auch so, ne? Ich wusste das vorher auch nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Deswegen finde ich es auch wichtig, über Dinge zu reden, die einen beschäftigen, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, weil es einfach sehr schön ist, sich nicht allein zu fühlen.
Ja. Also indem ich darüber spreche, kann ich die Resonanz erzeugen, dass Menschen mit mir darüber reden, die Ähnliches erfahren haben.
Ja.
Und dass es deswegen wichtig ist, dass das kein Tabu ist.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also das ist einer der Punkte, ne? Und auch natürlich, dass sich die Betroffenen Hilfe suchen. Ja.
Mhm.
Also wenn man selbst genau irgendwie unter Depressionen oder Suizidgedanken leidet, dass man sozusagen nicht das Gefühl hat, ich bin irgendwie ein Verlierer und ich bin der Einzige und die anderen wollen sich, ich will den anderen nicht zur Last fallen und Ähnliches, sondern dass es eine gewisse Normalität hat, dass es einem auch nicht gut gehen kann und dass es dann auch ganz normal und richtig und wichtig ist, um Hilfe zu fragen.
Ja.
Hätte ich vielleicht noch am Anfang sagen sollen.
Aber das hat gerade bei mir eine Resonanz ausgelöst, als du sagtest, dass es ganz normal ist, dass es mir auch mal nicht gut gehen kann. Also, ne, ich habe von dir gehört, so ein bisschen, ne, dieses in den Social Media und man erfeiert seine Erfolge und alles ist immer toll. Aber dass es zum Leben gehört, dass man es manchmal auch nicht toll findet. Du hast vor ein paar Minuten gesagt, dass dann einfach auch mal scheiße ist. Und dass das auch zum Leben dazu gehört und dass man einfach, also dass man auch da in sich spürt, um zu gucken, wie fühlt sich denn das an? Wie gehört denn das zu meinem Leben? Und ich habe dich so verstanden, dass man dann unterscheidet, was ist jetzt einfach nur mal ein scheiß Moment und was ist wirklich so ein Ding, wo, ich habe da eine Not, meine Basis ist da angeknackst, da hole ich mir Unterstützung. Ja.
Ja, und ich meine, selbst wenn man sich dann irgendwie Hilfe holt, und das kann ja viele Formen annehmen, ne? Je nachdem auch, wie intensiv das die gefühlte Hilflosigkeit ist. Aber wenn ich dann hinterher feststelle, ach nee, es war doch nur eine Phase, und es geht eigentlich schon, ist doch wunderbar.
Mhm.
So, dann ist ja kein Problem, wenn man sich dann trotzdem hat helfen lassen, wenn man hinterher sagt, ja, hätte ich vielleicht auch alleine geschafft. Ja. So what?
Ja.
Also das ist irgendwie, man gewinnt ja keinen Preis dafür, was alleine zu schaffen.
Ja.
Ne? Und niemand schafft irgendwas alleine, sondern wir sind eine Gemeinschaft und eine Gesellschaft und soziale Wesen.
Ja.
Und da muss man nichts alleine schaffen. Das ist für mich kein Wert an sich.
Ja.
Und das ist halt, und ich meine, teilweise ist das Internet und soziale Medien natürlich auch gut, weil man sich dort mit Menschen vernetzen kann, die irgendwie entweder Ähnliches durchgemacht haben oder ähnliche Interessen haben oder wo man einfach dieses Gemeinschaftsgefühl hat, auch wenn man vielleicht lokal in seiner Nähe niemanden davon hat.
Ja.
Insofern bietet das da auch ganz viel Raum und Möglichkeiten.
Ja. Ich habe, glaube ich, einen Kern gerade so rausgehört, dass das wichtig ist, beziehungsweise du hast gesagt, wir müssen nichts alleine schaffen, sondern dass es, wir sind soziale Wesen und dass es im Grunde zu uns gehört, dass wir Dinge gemeinsam auch schaffen und auch fragen können, wenn wir was brauchen.
Ja, und der Gedanke ist irgendwie, ich habe da neulich aus dem Gespräch raus mit einer Freundin, wo es irgendwie darum ging, ne, so jetzt einfach im Alltag oder beruflich, ne, so um Hilfe fragen und Dinge allein schaffen wollen. Und ich habe so drüber nachgedacht, habe gedacht, wie irrsinnig eigentlich diese Vorstellung ist, man würde irgendwas alleine schaffen. Weil ich meine, man kommt schon auf die Welt und hat Eltern. Und man lebt in einer Gesellschaft, die einem ne, Struktur und Rahmen gibt. Und es gibt irgendwie Straßen, die jemand gebaut hat und Schulen und Lehrer und Nachbarn. Und es gibt eigentlich ja keinen Moment und nichts, was man völlig alleine irgendwie schafft. Und warum ist das denn was, woran man sich in Teilen oder wir uns klammern, so dieses Gefühl, man muss es auch alleine geschafft haben. Und ist das überhaupt ein sinnvoller Wert? Und wie fühle ich mich denn, wenn ich jemand anderen unterstütze?
Ja.
Weil ich denke ja in der Regel, ich mein Gott, was sind das für ein Loser und wieso braucht er denn jetzt meine Hilfe?
Ja.
Sondern ich freue mich und habe auch das Gefühl, auch von Wirksamkeit und Bedeutung, dass ich dazu beitragen kann, dass irgendwie in dem Leben von jemand anderem was gut läuft. Und das ist auch ein ganz wunderbares Gefühl.
Ja.
Und deswegen, ja, auch wenn man nicht um Hilfe fragt, verwehrt man ein bisschen auch den anderen, einen zu unterstützen und für sich auch was Gutes draus zu ziehen.
So ein bisschen das Plädoyer dafür, dass wenn ich jemanden um Unterstützung frage, also jemanden um Unterstützung fragen ist quasi ein Geschenk für den anderen, weil ich ihm die Möglichkeit gebe, Selbstwirksamkeit zu erfüllen und beizutragen. So hört sich's an.
Ja, ich glaube schon. Also gibt da natürlich auch sicherlich Momente, wo man sagt, okay, es sollte jetzt auch nicht in eine Faulheit ausarten, dass man möchte, dass andere Menschen Dinge für einen tun. Aber darum geht es hier, glaube ich, nicht.
Ne? Nee.
So, und dass es aber sehr verbindend auch einfach sein kann, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das habe ich da jetzt im Ahrtal, ne, mit der Flutkatastrophe, da waren wir auch ein paar Tage, habe ich das auch gesehen, was das an Gemeinschaftsgefühl und Verbindung schafft, irgendwie zu versuchen, sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein, ist halt auf jeden Fall das bisschen Aufwand dreifach wert.
Ja, dieses Gefühl, wenn man einfach da ist, glaube ich. Ja. Ich habe gerade gedacht, wenn ich unser Gespräch so Revue passieren lasse, also du hast ja gerade gesagt, es geht ja nicht darum, faul zu sein, sondern wir sprechen ja darüber, wenn man traurig ist und irgendwie so sich so im Dunkeln fühlt, dass es eine Selbstverständlichkeit ist oder normal, voll okay ist, wenn ich dann jemanden frage, ob er mir helfen kann, wie auch immer ich die Hilfe auch brauche und dass wir aufgrund dessen, dass wir soziale Wesen sind, auch ein Geschenk für denjenigen ist, der dann, wenn er die Ressourcen hat, da sein darf für denjenigen.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist vielleicht, um das noch ein bisschen zu ergänzen, also ich stimme dem zu, oder das hast du richtig quasi so zusammengefasst, aber ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass es nicht sozusagen nur auf diese Momente der Trauer oder wenn was passiert ist oder so bezogen wird, sondern eigentlich ist es erstmal so eine Haltung, und auch was man üben muss. Und mir fällt dazu gerade ein, working out loud, wo es ja auch
die Methode.
Wo es ja auch ganz viel um so eine Contribution geht und sich gegenseitig unterstützen. Und ich glaube, mit so kleinen Dingen fängt es an. Weil wenn ich im Kleinen es nicht schaffe, meine kleinen Hilflosigkeiten dem anderen zu kommunizieren und mich quasi zu öffnen und mich verletzlich zu zeigen, dann werde ich das auch nicht schaffen in den großen, schweren Themen.
Ja.
Und ich glaube halt sehr wohl, dass da auch Organisationen, und unser Arbeitsumfeld dafür auch irgendwie Raum bieten sollte.
Ja.
Ja, und das nicht nur auf den Privatbereich quasi dann ausgelagert ist, weil das dann einfach immer ganz viele Nebeneffekte hat und sich die Dinge auch gegenseitig verstärken. Und deswegen finde ich, ist auch durchaus richtig, dass das in einem Business-Kontext alles zu diskutieren. Ja, man könnte auch sagen, ja, es ist ja privat. Ne? Aber wir gehen halt als ganze Menschen zur Arbeit. Ja.
Also was ich daraus höre, ist, dass dein Geschenk durch die Geschichte, die dein Leben geschrieben hat, letztlich ist, das Potenzial letztlich, in welches darin liegt, wenn ich darüber spreche mit anderen, also im Sinne working out loud, spreche es laut aus zum Beispiel, wenn ich die Dinge laut ausspreche, die mich gerade in Not bringen, die für mich schwierig sind, wo ich nicht weiterkomme, dass deine Erkenntnis ist, dass das letztlich eine Resonanz erzeugt, wo mir Unterstützung entgegenkommt und dass dir auch wichtig ist, dass man, dass diese Haltung im Raum ist und dass wir das Thema, du kriegst es nicht hin oder man ist Anführungsstrich ein Loser, dass wir das hinter uns lassen.
Definitiv, und das für mich ist das eigentlich so unter dem Begriff Menschlichkeit. Ja? Hm. Das ist so für mich so das übergreifende Schlagwort, dass wir irgendwie so eine Menschlichkeit in ja unser Zusammenwirken und Zusammensein irgendwie reinbringen.
Ja.
Und ich glaube, dass das, ne, die Stellen, wo es dann schwierig oder traurig und so wird und man sich eben verletzlich zeigt, ne, das sind genau die Momente, wo auch ganz viel draus entstehen kann und Nähe entstehen kann. Mhm. Aber es sind manchmal auch die positiven Dinge. Irgendwie wirklich zu jemand anderem zu sagen, ich habe das und das gemacht und da war ich wirklich stolz auf mich. Mhm. Machen wir auch nicht viel. Weil man dann auch irgendwie so ein bisschen peinlich berührt ist.
Die Selbstwertschätzung und Dankbarkeit.
Ja, und das, aber das gehört auch dazu. Man darf sich auch mal über sich selbst freuen. Und so dieses, einfach so das, was irgendwie in einem ist, auch zu teilen und so in Gänze anzunehmen und nicht immer abzugleichen mit einem, es sollte aber doch so sein.
Ja. Und also was mich, ja?
Darin liegt, glaube ich, einfach, dass das große Potenzial von diesem Menschlichkeit mehr wieder ins Leben zu bringen.
Ja. Was mich gerade berührt hat, ist tatsächlich das Wort Menschlichkeit. Und was ich verstanden habe von dir, ist letztlich, dass alles das, was in uns aufkommt, gehört zu uns und ist Teil von uns. Und das macht uns als Mensch aus. Und deswegen ist das Wort Menschlichkeit in Resonanz bei mir gerade gegangen.
Ja, genau so ist es.
Ja.
Vielleicht, ja, ich habe noch so ein Bild, das hatte ich schon vorhin im Kopf, vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss. Und das, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das nicht kulturell falsch zuordne. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das aus der japanischen Kultur, glaube ich, kam, dass wenn so ein Porzellanteil wie eine Tasse oder ähnliches zerbricht und das wieder zusammengesetzt und auch so mit Gold quasi...
Genau, ich glaube, das kommt aus Japan, kenne ich, ja.
...ja, verziert wird. Und das, finde ich, ist eigentlich so eine wunderschöne Analogie oder schöne Gedanke und schöne Haltung, weil in Summe ist diese Tasse dann was Wertvolles. Genau. Und da gehören die vorher ganzen Stücke dazu, da gehören die Risse dazu, da gehört das Gold dazu.
Ja.
Und die Summe macht es dann eigentlich aus. Und ich glaube, wenn man sich daran mehr orientieren würde, als an der Frage, wie habe ich denn jetzt hier eine makellose Tasse, dann würde unsere Welt auf jeden Fall ja auch irgendwie vielleicht viel glitzernder werden.
Ja, das ist doch eine schöne Metapher und Analogie zum Schluss und fasst, glaube ich, als Bild schön unser Gespräch zusammen.
Ja.
Ja, Janina, dann danke ich dir für dein Vertrauen, deine Offenheit und deine Geschichte.
Danke dir fürs Zuhören und das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich dann zu sehen, ob unser Gespräch vielleicht auch irgendwas an Resonanz erzeugt.
Das war die zweite Folge vom Empathie-Schenker. Wenn dir der Podcast gefällt, dann lass es mich wissen und teile ihn mit deinen Freunden. Wenn du mit etwas gehört werden möchtest, dann nimm Kontakt mit mir auf unter podcast@empathieschenker.de. Bis dahin, bis in 2 Wochen.